Wir haben heute das Thema Verkaufen mitgebracht, speziell natürlich, wie verkaufe ich eine Immobilie? Und heute habe ich da natürlich wieder den Shukur bei mir und der größte Experte im Verkaufen, den ich irgendwoher kenne. Du bist ja als Investor, als Gutachter und dergleichen natürlich, was Einkauf und Bewertung angeht, Vollprofi, aber auch jetzt mit deinem Maklergeschäft als Verkäufer. Und da habe ich mich einfach gefragt, so okay, worauf muss man denn jetzt beim Thema Immobilie verkaufen achten? Da würde mich jetzt natürlich erstmal interessieren, so was sind eigentlich deine Erfahrungen in dem Bereich?
Ja, hi Robin, hi an alle Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Weil das Verkaufen ist eines der wichtigsten Themen eigentlich. Das ist auch eines der Themen, die ich am meisten liebe, muss ich dir ehrlich sagen, weil damit steht und fällt einfach alles. Ne? Du kannst das beste Produkt haben und dennoch muss es irgendwo verkauft werden. Das sehen wir auch zum Beispiel bei Pharmazieprodukten. Ich meine, am Ende des Tages heilen die im Idealfall Menschen und trotzdem gibt es die Vertreter, die Pharmazievertreter, die da von Arzt zu Arzt tingeln und die das irgendwo auch verkaufen müssen. Ne? Ich meine, das gilt jetzt vielleicht nicht für Medikamente, die jetzt im Krankenhaus genutzt werden, aber es gibt auch verschreibungspflichtige Medikamente, die auch erstmal verkauft werden müssen. Und damit sehen wir eigentlich die Notwendigkeit von Verkaufen, weil das Produkt alleine, so viel es auch Nutzen stiften mag, muss nicht immer dort ankommen, wo es ja am besten ankommt. Und das Gleiche gilt auch für Immobilien. Obwohl das schöne Rhein-Mittelhäuschen die Familie glücklich machen könnte, muss es optimal verkauft werden. So, um jetzt mal den Bogen zu spannen von der Pharmaindustrie auf die Immobilienlandschaft. Ja, vom Prinzip her ist das also sehr wichtig und ich bin mal gespannt, was du für konkrete Fragen da mitgebracht hast, weil da gibt es auch einiges zu beachten.
Genau, ja, also von meiner Seite aus natürlich erstmal auch die Frage an dich, wie viel du in der Vergangenheit schon so verkauft hast über dein Maklerbusiness. Einfach, dass wir da mal so eine Perspektive kriegen, das fände ich sehr spannend. Und einfach auch, wie viel Erfahrung du da schon gesammelt hast.
Ja, also ich habe einiges verkauft letztes Jahr, interessanterweise entgegen dem Trend des Marktes, auch in Millionenhöhe, auch Mehrfamilienhäuser. Das heißt, am Ende des Tages, das Maklergeschäft kann, wenn du das nicht jetzt ein bisschen differenziert betrachtest, zu Verwerfungen führen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe letztes Jahr ein Mehrfamilienhaus verkauft für 2 Millionen Euro. Und wenn du dann dagegen manche Wohnungen verkaufst für 165.000 oder für 200.000, dann musst du 10 von den Dingern verkaufen, wie einmal so ein 2 Millionen Euro Transaktion. Und jetzt kommt's, die 10 Eigentumswohnungen sind teilweise noch aufwendiger im Verkauf als einmal so ein Mehrfamilienhaus. Warum? Weil wir müssen insbesondere unterscheiden beim Verkauf zwischen Kapitalanlegern und Eigennutzern. Da können wir aber auch später noch drüber kommen, aber vom Prinzip ist es halt einfach nochmal andere Herangehensweise. Und ich habe, also ja gut, in der Immobilienbranche geht es schnell in Millionen und natürlich habe ich auch schon in Millionenbeträgen verkauft und ja, also habe schon einiges verkauft. Da sowohl Dinge, wo ich im Grundbuch drin stand, muss man vielleicht dazu sagen, also eigene Objekte, die ich von mir selber verkauft habe und auch natürlich einen Kundenauftrag. Und ich habe auch schon mit anderen natürlich verkauft. Das heißt, mit Kooperationspartnern, denen ich bewusst eine Immobilie gegeben habe und die dann mit Instruktionen, also denen ein paar Vorgaben gegeben habe, wie die das dann machen sollen. Also ich habe auch schon Erfahrung mit Verkäufer, die bei mir halt dann, für mich gearbeitet haben.
Ja, sehr cool. Dann hast du ja wirklich schon alle Größenordnungen, alle Perspektiven mitgenommen. Das ist dann auch so ein bisschen die Grundlage, weil ich mich auch wirklich dafür interessiere, wo sind die unterschiedlichen Perspektiven? Und da wäre natürlich auch meine erste Frage, ist es ein Unterschied, wenn ich privat etwas verkaufe oder wenn du privat etwas verkaufst aus deinem Bestand? Oder wenn du es über dein Maklerbüro verkaufst für jemand anderen. Ist da ein großer Unterschied zwischen diesen beiden Perspektiven?
Vom Grundsatz her in dieser Perspektive jetzt nicht unbedingt, weil da gelten jetzt die gleichen Gesetze. Wenn ich im Grundbuch stehe oder du, dann ist das Gleiche. Wir müssen natürlich darauf achten, hast du Immobilien-Background oder nicht? Hast du verkäuferisches Background oder nicht? So, das sind schon mal die beiden Paar Schuhe, die man dort unterscheiden müsste, aber vom Prinzip her gelten die gleichen Mechanismen. Wie gesagt, der eigentliche Hauptunterschied ist wirklich Kapitalanleger und Eigennutzer. An wen verkaufst du dein Objekt jetzt gerade? Und so eine kleine Faustformel ist, je weniger du dich mit Verkaufen oder Immobilien auskennst, eins von beiden, es müssen nicht beides sein, desto eher brauchst du einen professionellen Verkäufer-Makler. Ne? Also das ist, wenn du noch nie in deinem Leben eine Immobilie verkauft hast, dann bist du gut beraten, wenn du einen guten Verkäufer und Makler an deiner Seite hast.
Ja, das war auch definitiv eine Frage, die ich hatte. Wann sollte man mit Makler verkaufen, wann sollte man ohne Makler verkaufen? Weil natürlich gibt es heute so Websites wie auch wirklich ohne Makler und dergleichen. Und oftmals fragen sich Leute auch, okay, wofür soll ich jetzt eigentlich die Provision bezahlen? Und das ist aber schon ein ganz interessanter Punkt. Ich glaube, oftmals wird Verkaufen als Fähigkeit unterschätzt. Das ist nur heißt, ja, also Verkaufen, sowas, was soll das sein? Also stellst irgendwo bei ImmoScout rein und dann kommt schon irgendwer. Und ich glaube, so ein kleines bisschen stimmte das auch in den vergangenen Jahren, weil auch einfach die Nachfrage groß war. Heute glaube ich, umso mehr muss man dem Verkaufen auch irgendwo den Respekt zollen, dass das auch eine wichtige Fähigkeit ist. Also würdest du quasi sagen, dass im ersten Moment, ob du es jetzt privat verkaufst oder nicht, das ist eigentlich egal. Aber
wieso soll das jetzt egal sein?
Also, von der Art und Weise, wie man da herangeht. Also ob du jetzt privat verkaufst oder durch den Makler.
Genau, die Herangehensweise, die sollte immer die gleiche sein. Und da genau kommt ja eigentlich der Makler mit ins Spiel, weil am Ende des Tages beim Verkaufen, du hast mehrere Phasen. Du hast natürlich erstmal diese Einkaufsphase bzw. die Überlegungsphase für den, also wenn du Makler bist, dann hast du eine Einkaufsphase, wo du mal deinen Alleinauftrag erstmal verkaufen willst. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, zum Beispiel du bist jetzt Besitzer einer Immobilie und möchtest sie verkaufen, dann hast du einfach diese Vorbereitungsphase. Und da bin ich bei Shakespeare, der hat in Hamlet nämlich gesagt, bereit sein ist alles. Und das ist eines der wichtigsten Sprüche, egal in welcher Branche. Bereit sein ist alles. Und das ist bei der Immobilienbranche insofern wichtig, dass du in der Vorbereitungsphase erstmal perfekt die Unterlagen zur Verfügung stellen musst. Warum? Weil wenn du dann einen Käufer hast, dann fängt das Spiel an, dass du den ganz schnell zum Notar bringen musst, willst oder sonst was. Weil sonst kann es sein, dass man sich das dann nochmal überlegt, ein anderes Objekt kommt davor und der Kaninchen ist krank und da kommen immer irgendwelche Gründe. Und dann ist es halt blöd. Wenn du aber alle Unterlagen perfekt hast und man direkt dann auch anhand dieser Unterlagen dann zur Bank gehen kann und die Bank stellt dem potenziellen Käufer die Finanzierung zur Verfügung, dann bist du auf dem richtigen Weg. Wenn dann aber die Bank sagt, ja, wir brauchen aber dann noch die Baulastenauskunft und das fehlt noch und jenes fehlt noch und du dann erst noch 6-7 Wochen alle Sachen beisammen hast, dann kann es schon zu spät sein. Deswegen da, egal ob man privat ist oder nicht, Vorbereitung ist schon mal wichtig. Und da hilft halt zum Beispiel der Makler. Natürlich, wenn jetzt jemand alle Podcasts hier hört von uns, von Immopuls, oder auch sich selber mal mit Immobilien beschäftigt hat, dann weiß der sowas. Aber Robin, seien wir mal ehrlich, da trifft ja 99% der Fälle nicht zu, dass die meisten, die jetzt ein Einfamilienhaus haben und irgendwann mal verkaufen wollen, die beschäftigen sich nicht erstmal 6 Monate mit den Grundsätzen von Verkaufen, dass man auch wirklich, es gibt Verkaufstechniken, dabei geht es gar nicht darum, einen Käufer zu überreden. Das ist nicht der Fall. Es geht aber darum, dass man ein Willig-Haben-Gefühl auslöst. Und ich gebe dir jetzt mal ein einfaches Beispiel. Woran erkennt man den Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Verkäufer? Oder einem Autoverkäufer, sagen wir es mal so.
Ich würde sagen, der schlechte Verkäufer versucht sich dem Kunden irgendwo anzubiedern und dem irgendwie das unterzujubeln, dass die jetzt dieses Auto kaufen sollen, sage ich jetzt mal. Also dass es sich so anfühlt, auch wenn es vielleicht nicht so stimmt. Ich würde sagen, der wirklich gute Verkäufer, der erzeugt das Gefühl, so es ist ein Privileg, jetzt dieses Auto kaufen zu dürfen. So wie man es halt bei Luxusmarken sieht. Ah, sie haben jetzt 2 Jahre gewartet. Ja gut, jetzt dürfen sie auch mal hier dieses Fahrzeug kaufen. Und dass es halt irgendwas Besonderes ist. Nicht irgendwie respektlos oder dergleichen, aber eben ein Gefühl erzeugen von so, du zockst eher mich ab mit diesem Deal als andersherum.
Ja, das wäre auch eine ideale Szene, das stimmt vielleicht. Ist auch vieles richtig dran, aber der eigentliche Unterschied und der richtige Unterschied ist, dass der gute Verkäufer wäscht das Auto vorher. Der poliert es vorher. Der investiert nochmal 100 Euro rein für eine Innenreinigung. Lässt es noch richtig gut riechen. Lässt die Reifen polieren. Oder zumindest hier mit so einer Spray-Schicht.
Ja.
Genau. Daran erkennst du einen guten Verkäufer. Der wirkt mit seiner Vorbereitung, die der in das Auto reinsteckt, wirkt er dem entgegen, dass man überhaupt da jetzt viel argumentieren muss. er erzeugt das Will-ich-haben-Gefühl. Darin liegt die Kunst. Es ist immer noch das gleiche Auto. Es geht nicht darum, deswegen sage ich ja, diese Verkaufstechniken sind nicht dafür da, jetzt jemanden zu überreden, anzubiedern oder was. Also wir drücken niemandem etwas auf. Wir wollen einfach nur das Produkt im richtigen Licht platzieren. Hm. Und das ist eigentlich die Aufgabe von einem Makler. Ich gehe auch da ganz ehrlich mit meinen Kunden um, wenn ich zum Beispiel sehe, okay, wenn das jetzt eine verwahrloste Immobilie ist und ich sage, okay, wenn wir jetzt hier, der Garten kommt nicht zur Geltung, 1000 Quadratmeter, aber alles verwuchert, dann frage ich, hätten Sie denn noch die Kapazitäten finanziell da vielleicht nur mal 2.000, 3.000 Euro auszugeben für einen Gartenlandschaftsbauer, jetzt nur um das gröbste Gehölz wegzumachen? Nicht jetzt da ein paar Coel aus Barcelona nachzuahmen, aber auf jeden Fall irgendwie mal ein bisschen nochmal halt wie ein Autowäscher das dann Ganze mal in einem richtigen Licht blicken lassen. Weil ein 1000 Quadratmeter Grundstück muss man präsentieren. Hm. So, und darum geht's. Das ist für mich Verkaufen, das rüberzubringen, was auch im Ende des Tages am Potenzial ja auch verfügbar ist.
Ja, das ist eigentlich eine schöne Herangehensweise zu sagen, so das Potenzial auf das Maximum zu heben oder auf das, was es sein kann. Ich glaube, das sind so Sachen, die gelten jetzt natürlich auch für alle. Also jeder, der zuhört, egal ob das jetzt irgendwie für den Verkauf als Makler ist oder für den Privatverkauf, wirklich am Anfang einfach bereit sein, die Unterlagen zusammenstellen, gucken, dass man da alles einfach parat hat und nicht überrascht wird, wenn das jetzt auf einmal jemand kaufen will, dass man dann gar nicht vorbereitet ist und es halt gut dastehen lassen. So, und ich glaube, mit diesem gut dastehen lassen, klar, man kann mal drüber streichen in der Immobilie, aber wie man es dann natürlich auch präsentiert und dergleichen, da braucht man schon so diese Verkaufsskills irgendwo. Hast du da irgendwelche bestimmten Dinge, worauf du achtest, zum Beispiel, wenn du ein Exposé erstellst oder dergleichen?
Ja, es muss am Ende des Tages natürlich professionell sein. Es darf nicht zu künstelt sein. Es darf aber auch jetzt nicht zu negativ sein. Ich finde, Exposés müssen immer Optimismus ausstrahlen. Egal, was für eine Bruchbude das ist. Natürlich schreiben wir rein, dass das stark sanierungsbedürftig ist. Natürlich schreiben wir da rein, wenn wir einen Abbruch empfehlen. Aber da muss immer auch ein Satz dazu kommen, wie zum Beispiel, hier könnte Ihr Traumhaus entstehen oder man arbeitet mit einer Visualisierung. Das heißt, man nimmt natürlich das Foto von außen, wie es jetzt ist, zeigt dann aber auch, wie man dort zum Beispiel Neubau draufstellen könnte oder wie es dann halt nachher wäre, nach der Sanierung. Oftmals reicht ja auch, wenn man einfach die Fassade mal streicht, dann sehen ja solche Objekte auch schon besser aus. Also auch da gilt eigentlich das Potenzial, ja, so anzuheben oder auf das zu heben, was es tatsächlich ist. Die Fotos müssen professionell sein. Da gibt es auch ein paar Techniken, dass man am besten drei Wände sieht und so. Dann wirkt das auch alles schön und groß. Und es gibt da ein paar Sachen, worauf man achten muss. Aber am Ende des Tages, ja, wenn man es jetzt privat macht, dann, ich sag mal, dann erwarten die Käufer auch in der Regel wenig. Ja? Wenn man einen Makler hat, dann sollte das Exposé schon professionell aussehen. Aber ansonsten,
ja, ich glaube, schöne Bilder machen, das kriegen ja auch viele Leute privat hin. Also das ist ja jetzt nichts, was da jetzt irgendwie im Wege steht. Einfach mal auf das richtige Licht achten und dergleichen, dass man nicht an einem dunklen, bewölkten Tag vielleicht Bilder macht, sondern wo es schön ist. Und dass man da halt einfach, genau wie du gesagt hast, wie beim Auto einfach guckt, dass man keine offensichtlichen Probleme oder so in den Vordergrund stellt. Wie stehst du zu so Themen wie Homestaging? Das ist ja inzwischen sehr im Kommen, dass man eben seine Immobilie mit, ich sag mal, wenn die jetzt leer ist, dass man da so Requisiten reinstellt. Das ist so ein Bett, was nur gut aussehen soll für den Verkauf und dann kommt es am Ende wieder raus.
Genau, also vielleicht mal ganz kurz zum Exposé. Wenn man das Wort klärt und mal im Duden nachschaut, dann geht es ja auch insbesondere darum, das Wichtigste einer Sache zusammenzufügen in einem Schriftstück. Und da würde ich auch drauf gehen, versucht im Exposé die wichtigsten Punkte auch reinzuschreiben, ne? Die für einen potenziellen Käufer relevant sind. Ich gebe ein Beispiel, wenn man jetzt ein Objekt hat mit 300 Quadratmeter Wohnfläche, dann ist es schön, wenn man 300 Quadratmeter Wohnfläche reinschreibt. Wenn aber davon 150 Quadratmeter im Keller sind, dann sollte man das auch schon direkt erwähnen. Das wirkt vor Ort immer, das wird ja auffallen. Man kann das ja nicht verstecken. Also Souterrainflächen haben ihre Berechtigung und wenn die mit Wohnflächenqualität ausgestattet sind, dann ist das auch Wohnfläche, wenn da die ganzen anderen gesetzlichen Gegebenheiten, ja, ich sag mal, erfüllt sind. Aber ein Exposé muss die wichtigsten Punkte als ja, Zusammenfassung beinhalten. Homestaging, Robin. Ein interessanter Punkt. Je schlechter die Lage, desto eher das Homestaging.
Auch ein interessantes Gleichnis, ja.
Es werden einige Fix and Flipper vielleicht in der Szene anders sehen und da kann man sich auch sicherlich mal über Erfahrungswerte mal austauschen. Ich habe es aber bislang so behandelt. Wenn ich in Meerbusch etwas kaufe und verkaufe, dann brauche ich kein Homestaging, weil die Leute, die dort das machen, die kaufen sich OSM Haller, Eileen Gray und was weiß ich für Ocho-Lampen. Also da kommst du mit Homestaging sowieso nicht dran. Das wird alles billig aussehen. Es gibt kein hochwertiges Homestaging. Das Gute beim Homestaging ist, das ist vielleicht das, worauf du jetzt gerade auch abzählst, von der Frage hin. Homestaging hilft dabei auch, die Räumlichkeiten besser fühlen zu können von der Größe her. Das Raumgefühl ist immer realer, wenn dort Möbel stehen. Ganz oft hast du es so, dass du in leere Wohnungen kommst und sagst, naja, wo soll ich hier meine Sachen hinstellen? Wenn du aber Homestaging-Schränke hast, eine Küche drin hast, ein Bett drin hast, einen Tisch drin hast, Stühle drin hast, einen Fernseher drin hast und dann kommst du da rein und denkst dir so, boah, hier ist ja immer noch Platz. Dann wirkt die 80 Quadratmeter Wohnung auf einmal im rechten Licht. Ohne Homestaging kommst du manchmal rein und denkst dir so, ja, wo soll ich denn die Sachen hinstellen? Um auf meine Eingangsthese zurückzukommen, je schlechter die Lage, desto eher das Homestaging. Weil am Ende ist es einfach so, du stellst etwas dar, was ja nicht ist und das brauchst du nicht in der Top-Lage. In der Top-Lage ist die Lage da, da brauchst du nichts überschminken.
Dann. Man sieht aber oft so 3D-Render, gerade bei so hochqualitativen Objekten, dann so die 3D-gerenderte Designer-Couch im Wohnzimmer und dann auch alles immer schon relativ hochwertig.
Ja, aber das ist genau der Punkt. Also das Rendering ist, gut, klar, Rendering kannst du auch in guten Lagen machen. Und ich habe ja auch hinter der Aussage, die ich gesagt habe, steckt ja auch keine Verneinung. Also ich bin ein auch Befürworter von Homestaging. Das kann man auf jeden Fall einsetzen. Wir haben schon mit Homestaging gearbeitet, aber es ist nicht zu vergleichen mit Rendering und Visualisierung. Es ist nicht zu vergleichen, weil wann nutze ich Rendering und Visualisierung?
Ja, eigentlich in so einem ersten Schritt, wenn man es online irgendwo hochladen will, irgendwo darstellen will und da erstmal die Leute überzeugen will, was das Potenzial ist von so einer Immobilie. Ich denke mir, Homestaging macht man ja auch, glaube ich, in einem ähnlichen Kontext, aber das hat natürlich den Vorteil, wenn du da vor Ort bist, dass du es dann einfach sehen kannst, wie es dann wirken würde.
Ja, sowohl als auch. Also das Homestaging dient auch den hübscheren Fotos und vor Ort. Das Rendering nutzt man eigentlich meistens bei Objekten, die nicht saniert sind. Man kann auch, das habe ich auch schon mal gemacht, auch in Meerbusch damals, dann war dann halt, die Wohnung war dann erstmal komplett kernsaniert. Und der Makler, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der hat das auch wirklich gut gemacht. Der hat dann nochmal die Möbel reingerendert, weil die Wohnung war schon kernsaniert. Was soll man da jetzt noch renderingmäßig den Boden aufbessern? Der hat dann nur noch halt in 3D dann ein paar Möbel eingebaut. Wenn du vor Ort hinkommst, hast du die Möbel natürlich nicht. Es zahlt sich dann aber ein bisschen aus, weil es günstiger ist dann als das Homestaging. Weil das darf man auch nicht vergessen, gutes Homestaging kostet richtig Geld. Und deswegen, das Rendering ist die günstigere Alternative, was ich aber nur einsetze, wenn die Wohnung eigentlich auch noch Kernschrott ist. Oder zumindest, sagen wir mal, ein bisschen renovierungsbedürftiger, wenn du jetzt gelbe Wände hast oder da irgendwelche Sticker an der Wand vom Kinderzimmer hast du ja ganz oft, dass du da übers Rendering wenigstens schon mal die Wände weiß hast.
Ja, okay. Ja, verstehe. Ja, es ist ja wirklich eine interessante Betrachtungsweise, wann man was einsetzt, also wirklich Homestaging dann, wenn man es schon fertig hat, man will einfach ein besseres Gefühl vermitteln und dann auch wirklich die Leute einfach abholen, die zu den Besichtigungen kommen. Ich glaube, da kann man auch direkt drüber wechseln zu der Frage, du hattest es gerade eben schon angesprochen, welche Zielgruppen gibt es beim Verkauf? Wir hatten ja schon gehört, Eigennutzer und Kapitalanleger. Ich denke mal, Homestaging zielt nicht auf die Kapitalanleger ab. Ich glaube, die überzeugt man eher mit einer guten Excel-Tabelle und nicht mit einer IKEA-Schrank irgendwo im Wohnzimmer. Von daher, siehst du das als die beiden großen Zielgruppen und wie spricht man so eine Zielgruppe richtig an?
Ja, also ich kann einem Gedankengang sehr gut folgen, aber tatsächlich stimmt das gar nicht so hundertprozentig. Man kann auch eine Einzimmerwohnung mit 30 Quadratmetern kann man auch mit Homestaging an den Kapitalanleger verkaufen. Du musst es so vorstellen. Jetzt habe ich irgendeine Kundin da, die hat jetzt seit 10 Jahren gearbeitet, 50.000 Euro angespart, kommt zu mir, sagt, ich möchte jetzt meine erste Kapitalanlage kaufen. Wenn ich ihr jetzt eine völlige Schrottbude anbieten würde, wo die den Boden neu machen müsste, die Fenster sind noch vergilbt, weil der da geraucht hat, das sieht ja nicht gut aus. Wenn ich ihr stattdessen eine moderne Wohnung zeige, die aber auch dann mit Rendering oder Homestaging sogar nochmal verbessert worden ist in der Optik und ihr das Ganze nochmal realer mache, zum Beispiel, wenn die sagt, 30 Quadratmeter ist doch viel zu klein, ich habe 100 Quadratmeter, wie soll denn jemand auf 30 Quadratmeter leben? Dann sage ich, hier, guck mal, das ist schon mal von meiner Homestagerin so gemacht worden, man kann hier das Bett aufstellen, hier den Schreibtisch, hier den Fernseher und dann wird diese Frau oder dieser Mann mit seinen angesparten 50.000 Euro sagen, pass auf, die Wohnung für 120.000 Euro, die kaufe ich dir gerne ab, das sieht super aus. Da muss man meistens auch nicht die ganzen 50.000 einsetzen, sondern man nimmt dann halt 10-20% des Kaufpreises, damit die Bank dann den Rest dann finanzieren kann. Aber das ist auch ein Kapitalanleger. Gut, aber im Kern hast du trotzdem recht. Weil es gibt diese beiden Punkte, Kapitalanleger und Eigennutzer, und beide brauchen was anderes. Es ist auch wahnsinnig spannend, diese Exposés von diesen beiden zu sehen, weil bei den Eigennutzern hat man dann eine riesen Lagebeschreibung und Dinge. Und bei Mehrfamilienhäusern, also bei, ich sag jetzt mal, bei Maklern, die sich jetzt nicht so die Mühe geben, die schreiben einfach nur rein, Objekt mit 22 Wohnungen zu verkaufen in Ratingen. Fertig. Das sind so, die machen nur noch ein Außenfoto, am besten mit dem iPhone, und das war's. Weil dann kommt es auf die Excel-Datei an. Hast du vollkommen recht. Wann war die letzte Mieterhöhung? Was für Mieterstruktur ist da drin? Was ist Instandhaltungsrückstau, also Investitionsvolumen, was man da noch machen muss, auch CapEx genannt. Das sind halt so die Sachen, die dann den Investoren interessieren. Ist natürlich jetzt ein anderer Investor als der Erstkapitalanleger, den ich dir eben beschrieben habe. Aber vom Prinzip her, der Kapitalanleger braucht seinen Taschenrechner. Und der zweite ist halt der Eigennutzer. Der Eigennutzer kauft in der Regel mit Emotionen, nicht nur, aber auch. Und am Ende des Tages, der braucht einfach wieder das Gefühl, dass er sich dort wohlfühlt. Und am Ende, witzigerweise, ist es aber bei beiden so, dass du über einen Knopf das Willhaben-Gefühl auslösen musst. Bei dem Kapitalanleger ist es die Rendite. Bei dem Eigennutzer ist es in der Regel Lage und Ausstattung. Du kannst, je besser die Lage ist, desto schlechter die Ausstattung. Wenn du irgendwo in der Peripherie bist und da müsstest du dann schon die Ausstattung ziemlich hochschrauben, damit du da einen guten Eigennutzer findest.
Also da muss man einfach gucken, was wollen die Leute auch. Und ein Eigennutzer hat dann natürlich nochmal andere Interessen. Ist es einfacher, einen Eigennutzer zu verkaufen als einen Kapitalanleger? Weil ich denke mir, wenn die Excel-Kalkulation schwierig ist und das wirft jetzt, sage ich mal, nicht so viel Gewinn ab, du hast jetzt aber den Maklerauftrag reinbekommen, sondern Immobilie an genau diesen Kundenstamm zu verkaufen, da kann man ja nicht so viel homestagen an der Excel-Tabelle. Also ist das dann schwieriger?
Ja, definitiv. Weil Eigennutzer ist, es ist nicht schwieriger. Ich würde nur sagen aufwendiger. Und zwar bezieht sich dieser Aufwand auf die investierte Zeit. Weil am Ende des Tages, du machst in meiner Erfahrung nach mehr Besichtigungen mit Eigennutzern als mit Kapitalanlegern. Ich habe Kapitalanleger auch schon über mein Büro Mehrfamilienhäuser verkauft. Die vertrauen mir, wenn ich denen sage, guck mal, das sind die Bilder, die ich vor Ort gemacht habe. Dann so, was soll denn jetzt noch, wenn das ein Objekt ist aus den 70er Jahren und ich sage dem, die Badezimmer sind braun, so, was will er vor Ort noch sehen? Ne? Klar, vielleicht kommt er noch mal einmal vom Notartermin und guckt sich das noch mal 2-3 Wohnungen an. Ist auch völlig legitim und würde ich auch immer so jedem empfehlen. Aber am Ende des Tages kannst du im Büro so ein Ding verkaufen, weil das Willhaben-Gefühl ist ja bei ihm auf der Rendite. Und wenn ich dem sage, die Rendite sind 8%, dann sagt er, super. Gut, 8%, da bist du schon im tiefen Ruhrgebiet, aber das gibt's. Habe ich auch schon verkauft. Und wenn du dann Objekte hast mit 4% in Düsseldorf, da sagen die auch schon, ja gut, ne, mach eine Besichtigung, 2-3 Besichtigungen, dann ist die Kapitalanlage verkauft. Nee. Wirklich aufwendig, Robin, wird es nur, wenn der Preis nicht stimmt. Wenn der Preis nicht stimmt, dann ja, dann wird es richtig, richtig aufwendig. Und selbst dann verkauft man aber dann wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, dann nur an, emotionale Eigennutzer. Dann geht es in Richtung Liebhaberei.
Ja.
Weil es gibt zwar auch Kapitalanleger, die auf den Preis verzichten. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich kenne jemanden, der hat eine Firma verkauft für ziemlich viel. Und bei dem ging es einfach nur noch darum, sein Geld zu sichern. Und sein Geld hatte für sich selber entschieden, ist nicht sicher, wenn er jetzt in Tiefen Osten günstige Immobilien kauft, sondern nur in 1A-Lage von einer 1A-Lage. Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Düsseldorf eine 1A-Lage ist, was es definitiv als Top-7-Standort von Deutschland ist, dann hat er wiederum innerhalb von Düsseldorf nur in den Innenstadtlagen gekauft und dann spielt Rendite auch keine Rolle mehr.
Da war das sieht man ja auch an den Faktoren, glaube ich, sehr gut, dass die in Düsseldorf schon immer über 30 waren und da jetzt auch langsam wieder hingehen und woanders im Randgebiet klar, in letzter Zeit auch weniger.
Ich wollte es gerade sagen.
Aber prinzipiell, dass es immer diese Relation gab, dass je besser die Lage war, natürlich der Faktor. Also München oder sowas ist ja komplett durch die Decke. Und dass du dafür natürlich aber auch diese Sicherheit dann bekommst.
Ganz genau. Ja, nicht nur Sicherheit. Witzigerweise ist es so, dass die dennoch mehr Geld verdienen, trotz der höheren Faktoren. Hintergrund ist stark steigendere Mieten. Und wenn das der Fall ist, hast du immer auch mehr Wertzuwachs. Und am Ende ist es auch so, diese Standorte sind ja auch geprägt von einem Bevölkerungswachstum. Und Bevölkerungswachstum ist in der Regel gleichbedeutend mit steigenden Bodenrichtwerten. Insofern, wenn man zumindest in den richtigen Lagen kauft. Und jetzt gebe ich dir das einfache Beispiel. Du investierst 1 Million in Duisburg und 1 Million in Düsseldorf. Beides sind 1 Million. Und der in Duisburg hat eine Rendite von 8% und du hast hier eine 4%ige. Du hast aber hier eine 10%ige Wertsteigerung oder lass es 8% Wertsteigerung sein. Und in Duisburg haben wir 2, wenn überhaupt, auf 10 Jahre gesehen. Was passiert dann? Nach 10 Jahren, wer hat mehr Geld verdient? Insbesondere, wer hat mehr Geld verdient unter Steueraspekten, weil der Duisburger zahlt auf seine 8% Mietrendite, zahlt er sehr viele Steuern. Der Düsseldorfer, der sagt sich, naja, ich kann ja nicht viel Steuern zahlen, weil ich verdiene ja auch nicht viel, weil bei 4% Mietrendite und ich sag mal 3,5% Zinsen und dann noch die AFA, also die Alterswertminderung und so weiter, wenn du das alles einrechnest, der geht voll auf die Wertzuwächse. Und die sind nach 10 Jahren steuerfrei. Nochmal, du hast in beide Städte 1 Million investiert, beide sind 1 Million. Und trotzdem hat der Düsseldorfer nach 10 Jahren 1,6 Millionen und der Duisburger hat dann wahrscheinlich 1,2. Sein Kredit ist dann auf, weiß ich nicht, auf 800.000, 700.000 runtergegangen oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Kommt jetzt darauf an, wie viel Tilgung der da eingebaut hat. Aber vom Prinzip her ist es einfach, je besser die Lage, desto mehr Geld verdienst du.
Ja, klar. Ich meine, es ist dann die Frage, glaube ich, worauf setzt man da auch, dass man eine direkte Rendite hat, vielleicht auch mit der Hoffnung, dass so Städte wie Duisburg in den nächsten Jahren auch eine Entwicklung durchmachen, was dann natürlich schon Richtung Spekulation geht. Oder kauft man hier einfach, wo es gut ist und sagt sich so, okay, ich weiß eh, dass es in 10 Jahren mehr wert sein wird, so, weil es kaum anders geht.
Ja, es ist oft die Frage, was man auch kann.
Ja.
Weil ich gebe einem guten Kollegen von mir recht, der auch immer sagt, die Mischung macht's. Es ist völlig in Ordnung, wenn du im Ruhrgebiet dir gute Objekte rausholst. Wenn du in Essen, wo zig DAX-Konzerne und MDAX und hast du nicht gesehen, Großkonzerne ihr Zuhause haben, wenn du da ein Mehrfamilienhaus in der zentralen Lage kaufst für einen 14er Faktor, dann hast du Geld verdient. Und wenn du dann das Ganze ein bisschen, ich sage jetzt mal, hedgst mit einem Objekt in einer sehr guten Lage von Düsseldorf, wo du wenig Rendite hast, dann bist du schon ganz gut dabei. Weil es ist wirklich am Ende die Frage, was man auch kann. Der Arzt, der 5 angestellte Ärzte hat und ziemlich viel Freizeit, der kann sicherlich sich einfach nur die Perlen in Düsseldorf raussuchen. Der muss nicht ins Ruhrgebiet gehen. Der Anfänger-Zahnarzt, der noch nicht so diese Riesenüberschüsse hat, aber trotzdem schon mal was mit Immobilien machen will, der ist auch gut beraten, für 1 Million sich erstmal ein Essen in einer guten Lage von Essen ein Mehrfamilienhaus zu kaufen. Der wird damit sehr, sehr viel Geld verdienen. So, und wenn er das dann nach 10 Jahren alles etabliert hat, sowohl in seiner Immobilientätigkeit als auch in seiner Rolle als Zahnarzt, dann kann er auch natürlich auch umschichten nach Düsseldorf. Aber warum jetzt noch lange warten, bis man endlich dann in Düsseldorf oder in Berlin, in München was kaufen kann? Stell dir mal vor, du bist in Berlin groß geworden.
Oh Gott, im Himmel, Gott bewahre.
Da kannst du erst mit 55, da kannst du erst mit 55 dein erstes Objekt kaufen. So, ja. Weil wenn du bei einem Faktor von 35 und bei sowieso Preisen von jenseits von, also da die Münchner sind ja so schlau und gehen dann halt nach Nürnberg oder weiß ich nicht, nach Augsburg.
Ja, nach 10 Jahren, wenn das dann gehalten hat, kann man es auch wieder gut verkaufen. Ist das ein Unterschied beim Thema Verkauf, ob ich im Ruhrgebiet was habe oder in Düsseldorf?
Wie, beim Verkauf?
Beim Verkauf,
wenn du ja, es sicher, dann auch, wenn du verkaufst. Ja, der Knopf ist wieder flacher. Der, oder ich sag mal, das Willhabengefühl.
Du musst also einfach wieder quasi den Knackpunkt finden, wie kann man das Willhabengefühl erzeugen. Und dann ist es im Ruhrgebiet wahrscheinlich einfach dann eher berendiert.
Ich habe damals einer Bekannten gesagt, die hat auch immer gesagt, warum sollen wir so, ich hatte die damals so ein bisschen beraten, weil die sagte dann, die möchte unbedingt auch einen Immobilien machen. Und dann sagte sie so, ja, aber es gibt doch hier auch viel rentablere Immobilien. Und ich habe der gesagt, ja, aber das sind die ersten Immobilien, die in einer schwachen Marktphase nie wieder verkauft werden, es sei denn, du machst fette, fette Preisabschläge. Und genau da sind wir jetzt. Wir haben in Duisburg Kaufpreise auch in einfachen Lagen von 2.000 Euro gehabt. Wir haben in Duisburg Faktoren von 18 bis 20 gehabt. In Lagen, in denen wir heute nur noch 10 bis 12 bekommen. Und wenn du 8 bis 10 Faktoren liegen lässt oder reduzieren musst, um das dann wieder zu verkaufen, dann bist du dankbar, dass du in guten Lagen gekauft hast, wo die Preise 15-20% gesunken sind. Das bedeutet, von einem Faktor von 24 vielleicht mal auf 20 runtergefallen sind oder von 20 auf 18. Aber jetzt ist da auch immer gut. Jetzt bei 18 gibt es wieder Transaktionen. Selbst bei 20 gibt es noch in Düsseldorf Transaktionen, wenn du in einer gefragten Lage bist. Ne? Also das ist, die haben zwar auch ein bisschen die Preise nachgeben müssen, aber eben nicht in dem Maße wie dort. Und deswegen, insbesondere in der schwachen Marktphase, Robin, beweist sich das dann oder bewahrheitet sich das dann mit der Lage noch mal mehr. Ne? Mhm. Und ich bin froh, das auch immer in meine Strategie mit so eingebaut zu haben. Weil das habe ich mit Weitsicht noch einigermaßen überblicken können, dass das Rendite immer korreliert mit Risiko.
Ja, na, das macht ja auch Sinn. So, wenn man ein hohes Risiko hat ohne Rendite, dann hat man was falsch gemacht. Wenn man hohe Rendite mit niedrigem Risiko hat, was richtig, aber dann muss man das Ganze auch erstmal finden. Das wäre dann auch ein guter Deal. Du hast es ja auch gerade schon angesprochen, der Markt hat sich verändert. Wer in Duisburg war, der hat jetzt vielleicht Probleme, wenn er verkaufen muss. Wie siehst du das denn gerade aktuell nach den Preiseinbrüchen? Sollte man überhaupt verkaufen, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt?
Ja, es kommt auf die Situation an. Ne? Ich gebe dir ein Beispiel, wenn ich jetzt vor 8 Jahren ein Haus gekauft habe und ich kann es jetzt mit 40-50, vielleicht sogar 60% Wertsteigerung verkaufen und ich habe jetzt noch 2 Jahre bis zur Spekulationsfrist, dann, also weil von 8 Jahren und dann 2 Jahre, dann, wenn du es fremd vermietet hast, wenn du es vor 8 Jahren eigen genutzt hast und heute immer noch eigen nutzt, dann kannst du es natürlich jetzt schon steuerfrei verkaufen. Aber so kannst du dann schon mal die nächsten 2 Jahre, gut, du brauchst jetzt keine 2 Jahre zur Vorbereitung, aber man könnte in so einer Situation schon überlegen, okay, verkaufe ich oder verkaufe ich nicht. Und nochmal jetzt vielleicht den etwas leichteren Fall. Du hast vor 8 Jahren gekauft ein Einfamilienhaus, wo du selber drin wohnst. Es ist nie vermietet worden, du wohnst da immer noch drin und du kannst es mit 60% verkaufen und jetzt kommt's. Und das, was du an Zusatzgewinn gemacht hast, zum Beispiel jetzt gut und gerne mal 400.000 Euro plus, diese 400.000 könntest du dann zum Beispiel umschichten, weil du dir ein 10-Familienhaus kaufst in einer guten Lage, wo du oben dann das Dachgeschoss ausbaust für dich als Penthouse-Wohnung mit Aufzug. Wenn du, weiß ich nicht, ich sag mal 10.000, 15.000 im Monat verdienst, ist das ja auch durchaus realistisch. Mit 400.000 EK und 10.000 Euro Gehalt im Monat kann man so einen Traum sich dann auch in Düsseldorf verwirklichen. Und dann macht es auch Sinn. Oder es macht auch Sinn, wenn du jetzt sagst, ich will nach Bayern ziehen. Oder ich will, weiß ich nicht, meine Tochter, die studiert in Hamburg und will in Hamburg bleiben. Ich ziehe nach Hamburg. dann macht es natürlich Sinn. Also es gibt jetzt, während wir sprechen, sehr gute Gründe für Menschen, warum die ihre Liegenschaft verkaufen wollen. Und insofern ist immer eine gute Zeit, weil am Ende, ganz oft ist es ja so, selbst wenn wir jetzt sagen, okay, die Verkäufer bekommen weniger fürs Geld, oder andersrum, die bekommen weniger für ihre Immobilie, ist es aber andersherum so, dass sie dafür mehr Immobilien fürs gleiche Geld jetzt neu einkaufen können.
Also, dass man einfach in der Asset-Klasse bleibt, Immobilien.
Ja.
Das ist ja horizontal einfach ein Transfer
von Wert. Es kommt dann wirklich sehr stark auf die Bedarfsanalyse an. Was braucht man danach? So, ich verkaufe und was dann? Und wenn dann ein Grund existiert, dann muss man verkaufen. Dann kann man ja nicht sagen, nee, ich vor allen Dingen, das ist ja auch alles im Bereich der Spekulation, ob man jetzt nächstes Jahr bessere Preise hat, übernächstes Jahr, wer sich auf dieses Terrain bewegt, also ja, ohne mich, wir haben jetzt den Markt, wir haben jetzt noch viel abverkauft, wie gesagt, entgegen dem Trend letztes Jahr auch mehr Familienhäuser noch verkauft und ja, das ist einfach eine Bedarfsfrage.
Ja, sehr cool. Ich glaube, von meiner Seite aus habe ich keine Fragen mehr. Wir haben heute sehr viel darüber gelernt, an wen sollte man verkaufen, wie sollte man verkaufen. Und es ist natürlich ein gigantisches Thema, Verkaufen an sich, also nicht nur im Immobilienbereich. Aber da hast du, glaube ich, auch schon sehr coolen Input geliefert. Und von daher bedanke ich mich sehr für das Gespräch.
Ja, von meiner Seite auch vielen Dank. Verkaufen ist das A und O eigentlich für alles, egal ob im Beruf, bei Immobilien. Es ist einfach ein Skill, der immer Spaß macht, wenn man sich diesem Gebiet einfach mal nähert. Und ja, wenn man sich da dem nicht nähern möchte, sind gute Profis wie wir da auch der richtige Ansprechpartner, sei es als Makler oder als Verkaufsberater, was man da am besten machen kann. Und insofern, wir freuen uns immer auf den Kontakt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst.
Bis dann. Ciao.